What's up?
Profi-Radsport ist halt Leiden, einfach die meiste Zeit, so ist es. Und wenn man keine Lust mehr darauf hat, dann bringt es alles nichts.
Deshalb sehe ich die Gefahr bei Jumbo schon, dass sie von oben einen in die Hierarchie reindrücken.
Also wenn ein Auto da nicht steht, gewinnen die das Ding.
Der Radsport-Podcast.
Die Radsportsaison geht in den Herbst. Die Nächte werden kälter, die Tage verregneter, aber die Radfahrer geben nochmal richtig Gas. Es steht noch einiges an und über all das wollen wir natürlich sprechen. Heute mit unserem Mann, der 150 Kilometer Radfahren ohne das leiseste Muskelzucken hinwegtreten kann. Thomas, dich herrlich.
Oh Gott, ja, servus. Jetzt kommt Jonas, das erste Muskelzucken in den Ohren. So.
Jonas, für dich habe ich mir leider keinen Spitznamen überlegt. Du fährst einfach zu wenig gut Rad.
Ja, es ist wahr. Es ist wahr. Es ist wahr. Lukas, für dich habe ich auch keinen, obwohl du gut Rad fährst.
Das ist ja das Schlimme. Ich fahre nicht gut Rad.
Ich sag mal so, du hast ja den Berg schon im Namen.
So, oh, okay. Das reicht ja schon. Und du hast das neueste Rad von uns.
Das ist richtig, aber bringt nicht viel. Habe ich die letzten Male festgestellt, als ich mit dir gefahren bin. Egal, reden wir über Leute, die es können. Die Spaß machen. Und zwar haben wir die letzte Folge aufgehört mit dem Transferkarussell und das hat natürlich nicht gestoppt, sondern ist gerade erst so richtig in Fahrt gekommen. Es ist einiges passiert seitdem. Fangen wir mal an bei Lotto Soudal. Die haben nämlich zwei sehr interessante Neuzugänge. Philippe Gilbert, das war ja klar irgendwie, dass der von De Koenig keinen neuen Vertrag kriegt, ist demnächst bei Lotto Soudal. Und er hat John Degenkolb dabei, der eben von Trek Segafredo wechselt. Auch da war klar, bei Trek ist für Degenkolb kein Platz mehr. Von dem her, logische Wechsel, oder?
Ja, auf jeden Fall logisch, gerade weil sie Thies Benoit abgegeben haben an Sunweb, Philippe Gilbert zu holen, absolut riesiger Name, super Fahrer. Und John Degenkolb auch, ist ein Klassiker-Team und da werden sie weiter drauf gehen. Gute Verpflichtung von denen.
Philippe Gilbert ist aber vor allem uralt. Und jetzt hat er einen 3-Jahres-Vertrag gekriegt.
Gut für ihn.
Gut, der ist dann 40, der Mann.
Man muss leider auch sagen, dass gerade für so Firmen, für Ausrüsterfirmen und andere, sind Namen einfach spielen eine Rolle. Egal, ob die im letzten Jahr mal was gewonnen haben, aber Philippe Gilbert war Weltmeister, hat alle Klassiker gewonnen und das ist für die Firmen schon relevant, dass da ein Name mitfährt, glaube ich.
Hammerfahrer auf jeden Fall. Aber der Wechsel der vergangenen Wochen, er hatte sich schon angedeutet mit Gerüchten, jetzt ist er bestätigt. Tom Dumoulin geht zu Jumbo Visma.
Das Team ist zu krass.
Das Team ist fast zu krass. Und da würde ich dir zustimmen, Thomas. Was passiert im kommenden Jahr mit einem Roglic, mit einem Kreuzweig? Die müssen alle einen Gang zurückfahren, weil Tom Dumoulin wird der unangefochtene Leader sein.
Mit Sicherheit, das hat er auch sicher in seinen Vertragsverhandlungen klar gemacht. Also der wird nicht kommen als irgendwie Nummer 2 oder Nummer 1b, was wie auch immer. Das wird, glaube ich, tatsächlich ein Problem. Sie haben schon zwei, eher drei Superfahrer mit Bennett noch. Das heißt, jetzt ist Dumoulin noch dazu. Sie können nicht mit allen vier hingehen. Ich glaube, da gibt es zu viele Probleme. Man sieht es bei Movies da immer wieder, wenn man mit drei Kapitänen anreist, das geht nie gut aus. Das heißt, irgendwer muss zurückstecken und es wird nicht Dumoulin sein, da bin ich mir ziemlich sicher.
Machen Sie also denselben Fehler wie Movies da? Die Frage habe ich mir schon gestellt, als ich das über den Wechsel gelesen habe.
Ja, ich finde, man könnte es auch anders sehen. Vielleicht gibt es jetzt so ein zweites Superteam weg von Movistar, die es falsch machen. Vielleicht eher so Richtung Ineos, dass wir da ein Team haben, das da mal vielleicht Ineos ein bisschen Konkurrenz machen kann, wenn es gut läuft.
Aber wie hat Ineos sein Team so aufgebaut? Sie haben sich nie einen Kapitän ins Team geholt, der über allen anderen stand, sondern es waren Nachwuchsleute, die von unten nachkamen und von wo deren Rolle am Anfang klar war, sie fahren erstmal nur als Helfer mit, haben aber die Aussicht, irgendwann mal so wie in Egan Bernal oder so, eben oben mitzufahren. Und das ist halt, sehe ich die Gefahr bei Jumbo schon, dass sie quasi von oben einen in die Hierarchie reindrücken und nicht von unten Druck machen, sodass die oben sich noch mehr angesprochen fühlen, sondern einfach einen oben hinsetzen und die anderen runterstufen. Und das könnte schon zum Problem werden.
Ja, ich glaube, vor allem bei Ineos sieht man, wie wichtig immer diese Fahrer dahinter waren. Da ist zwar Jumbo-Visma auch sehr stark, aber wie du schon gesagt hast, die haben vor allem junge Leute dazugeholt mit Perspektive und die anderen waren eben schon sehr gut. Wout Poels haben sie in ihrer Mannschaft, Kwiatkowski, der da dabei ist. Und denen ist, glaube ich, ziemlich klar, dass sie nie, bei Ineos werden sie nie auf Gesamtwertung bei so einer Tour fahren können. Also mit wirklichen Aussichten, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, es wird viel davon abhängen bei Jumbo-Visma, wie sie das moderieren können. Also können sie für jeden der drei großen, sage ich jetzt mal, Roglic, Kreuzweig, Dumoulin, genug Rennen finden, wo sie der wirkliche Kapitän sind. Also man hat schon gesehen, Roglic hat ganz, ganz viele dieser Ein-Tages-Rundfahrten im Frühjahr gewonnen, Frühjahr bis kurz vorm Giro. Ich glaube, das ist schon relevant, dass er da auch wieder einige gewinnen kann, weil es kommt sofort dann schlechte Stimmung auf, wenn einer sich da benachteiligt fühlt und keine Möglichkeit hat, in genug Rennen auf Gesamtklassement zu fahren.
Also da hat der sportliche Leiter auf jeden Fall einen dicken Fisch an Land gezogen, aber muss sich auch was überlegen, wie er das mit der Teamchemie hinkriegt. Hat ja zumindest bisher bei Jumbo eigentlich immer ganz gut geklappt, deswegen kann man da schon ein bisschen Hoffnungen haben. Wer auf jeden Fall auf junge Leute setzt, das ist seit Jahren bekannt, ist De Koenig, haben ihren Vertrag verlängert mit Evenepoel bis 2023.
Ist eine Aussage.
Das ja. ist mal auch ein Statement, sie glauben an den Mann.
Ja, guter Move wahrscheinlich für beide Seiten. Ich schätze mal, Evenepoel wird aufgrund seiner jüngsten Erfolge oder das, was er dieses Jahr gefahren ist,
San Sebastian gewonnen.
Relativ gute Ausgangssituation für die Vertragsverhandlungen oder vor allem Gehaltsverhandlungen wahrscheinlich gehabt haben. Ja, und die Koenig sichern den sich jetzt noch 4 Jahre. Gut für beide Seiten, schätze ich, da gibt es nur Gewinner.
Ein Wechsel, der sich auch schon angedeutet hatte, aus deutscher Sicht sehr interessant. Zu Bora Hansgrohe kommt Lennart Kemner.
Ja, wir hatten es ja in der letzten Folge schon gesagt, der Wechsel stand ja schon so ein bisschen im Raum. Es wirkt so, Bora macht so ein bisschen mehr diese deutsche Marke groß einfach. Also jetzt holen sie Lennart Kemner da noch mit ins Team dazu. Haben da echt viele starke, junge deutsche Fahrer dabei mit, die zwei bekanntesten jetzt vielleicht dieses Jahr, die jetzt den Durchbruch komplett geschafft haben, Ackermann und Buchmann. Und ja, ich finde es cool. Ich stelle mir das gutes Duo vor. Nächstes Jahr Kemner mit Buchmann zum Beispiel.
Das auf jeden Fall. Sie werden dafür Davide Formolo abgeben, obwohl noch nicht sicher ist, wo der hingeht.
Ja, ich würde fast sagen, es ist ein bisschen in der Qualität, geht es ein bisschen nach unten mit Kemner. Der hat sicher ein super Potenzial, ist in super Tour gefahren, aber Formolo ist einfach schon ein super Rennfahrer. Ist auch noch nicht alt, 26. Super früher gefahren, super starker Fahrer, aber gut, wie du schon gesagt hast, ist ein deutsches Team, die wollen die Top-deutschen Fahrer auf jeden Fall unter Vertrag nehmen. Auf jeden Fall ein sinnvoller Schritt, ihn da zu holen und für ihn auch sehr sinnvoll. Er hat gesehen, wie es bei Bora, wie sie Fahrer entwickeln können bei den ganzen Leuten und da kann er, glaube ich, auf jeden Fall den nächsten Schritt machen.
Vielleicht auch ein bisschen günstiger als Formolo,
ja,
Kemner, einfach weil er noch nicht so gestanden ist. Wahrscheinlich gehaltstechnisch für Bora nochmal ein bisschen mehr Luft.
Das definitiv ein Wechsel, der mir noch sehr interessant vorgekommen ist. Denn Martin wechselt von einem World Tour Team zu einem Team, das aktuell noch nicht in der World Tour ist, aber so ein bisschen hofft, nächstes Jahr zumindest in Richtung Tour de France eine Chance zu kriegen. Und zwar zur Israel Cycling Academy. Ein sehr spannendes Team, die da ordentlich versuchen, was aufzubauen.
Ja, es gibt 2 neue Plätze in der World Tour nächstes Jahr für 2 Teams. Ich glaube, die rechnen sich da auch ein bisschen was aus, vielleicht auch mit der Fusion. Die Katyusha-Lizenz ist ja immer noch so ein bisschen im Raum. Was mit der passiert, weiß man noch nicht. Und ich glaube, er war nicht zufrieden einfach bei UAE. Emirates hat er auch bei der Tour immer wieder gesagt, da war irgendwas mit dem Getränk,
das sie dazu. Absurd, ja.
Er war offensichtlich einfach nicht zufrieden, kam nie in eine Form dieses Jahr, hat noch nicht viel gerissen und dann war es wahrscheinlich der nächste Schritt.
Aber wie hoch sind die Chancen? Ich weiß nicht, ihr kennt euch da ein bisschen besser aus. Kann man da schon sagen, wie hoch die Chancen sind, dass sie zum Beispiel eine Lizenz bekommen oder bei der Tour nächstes Jahr mitfahren?
Naja, wenn du so einen Fahrer dabei hast,
dann steigert es.
Es geht ja nach Punkten. Es geht ja nach Punkten, die du irgendwie in Rennen erfährst, sagt man ja, die man halt einfach gesammelt hat durch gute Leistungen und da ist natürlich dann Martin durch seine vergangenen Leistungen, bringt natürlich ein paar Punkte mit.
Ja genau, man holt quasi mit dem Fahrer die Punkte, die er hat. Also es gibt wie eine Weltrangliste, wie im Tennis oder was weiß ich und man kriegt pro Ding Punkte. Erster ist da gerade zum Beispiel Alaphilippe, ja. Hätte man mitrechnen können, dass er gerade Erster ist. Aber also es gibt eine gewisse Anzahl von Punkten und dann steigen quasi die letzten Teams steigen ab in die untere Kategorie, in die nächsten hoch. Jetzt dieses Jahr gibt es 2 neue Plätze. Das ist alles noch nicht so ganz klar, weil man auch eben nicht weiß, wie es mit Katyusha weitergeht. Die Lizenz kann man quasi einfach übernehmen, wenn man da so eine Art Fusion dann schafft. Muss man mal abwarten.
Ja, dann hatten wir gerade noch vom deutschen Team und den deutschen Fahrern Adieu zu einem deutschen Fahrer. Jetzt vor 2 Tagen, glaube ich, 3 Tagen, hat das bekannt gegeben. Marcel Kittel hängt endgültig das Rad an die Wand.
den Kittel an die Wand.
Oh, ja, stark. Ich hab's mir kurz überlegt, ja, was kann man da machen?
Dass du den Gag liegen lässt, Thomas.
Er war wirklich zu offensichtlich.
Hast du ihn übersehen oder war er dir zu billig, Thomas? Das ist die Frage.
Also, du kennst mich gut genug, mir ist kein Gag zu billig. Also, ich hätte ihn locker mitgenommen, wenn er mir selbst direkt gerade aufgefallen wäre.
Ja,
aber stark, Lukas.
Wahrscheinlich der richtige Schritt. Er hatte ja zumindest noch irgendwie angedeutet, dass er eventuell zu Jumbo geht. Vielleicht dann auch der Dumoulin-Wechsel das endgültige ausgegeben? Oder war vielleicht stand es auch davor fest?
Also so wie er es erklärt hat, glaube ich, stand das schon einfach nicht länger fest, aber hat sich das einfach immer mehr gefestigt. Ich glaube, er hatte einfach, wie er es auch beschrieben hat, die Zeit irgendwie bei Katusha am Ende, dass er wirklich mehr Druck hatte und irgendwie zu viel, also was heißt zu viel erwartet wurde, aber er, glaube ich, einfach wirklich so den Spaß so ein bisschen am Radfahren verloren hatte und es einfach nur noch um Druck und irgendwas ging. Und ich glaube, also ich kann das irgendwo auch nachvollziehen in so einer Sportart, wo es doch sehr viel um Druck und individuelle Leistungen und Erwartungen geht, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Vielleicht hat er jetzt einfach mal wieder Bock, für sich Rad zu fahren und den Spaß wieder am Radfahren zu entdecken und das nicht mehr leistungsmäßig machen zu müssen. Was er kann, was für Erfolge er eingefahren hat, der muss niemandem mehr was beweisen. Finde ich nachvollziehbare Entscheidung. Respekt, ich glaube, leicht ist ihm das nicht gefallen.
Er studiert Wirtschaftswissenschaften, habe ich gelesen, mit 31 Jahren jetzt. Auch noch sehr ambitioniert in Richtung Studium.
Ja, ja. Ich glaube, Geld hat er genug, um sich die Zeit, ich glaube, er hat groß genug einen Vertrag gehabt, damit er die Zeit jetzt mal überbrücken kann. Ja, ich glaube, er hat auch gesagt, man muss halt Spaß an diesem Leiden haben. Also Profi-Radsport ist halt Leiden, einfach die meiste Zeit, so ist es. Und darauf muss man Bock haben. Und wenn man keine Lust mehr darauf hat, dann bringt es alles nichts.
Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du so ein halbes Jahr Auszeit machst und vielleicht so ein bisschen wieder das, nicht das süße Leben oder so entdeckst, aber dass du so ein bisschen, wenn du mal rauskommst aus diesem Profisport und diese anderen Seiten siehst, mal wieder ein bisschen Zeit hast für Freunde, Familie, irgendwas, dass dann der Schritt auch sich bewusst dazu zu entscheiden, okay, ich gehe wieder zurück in dieses Leiden, wieder in diesen Profisport, in dieses ständig unterwegs sein, ich glaube, der ist dann echt schwer. Ich glaube, da hast du dann vielleicht auch wirklich einfach keinen Bock mehr.
Das kann ich definitiv nachvollziehen. Viele fordern jetzt natürlich, oder fordern übertrieben, sagen natürlich, sie freuen sich schon, wenn sein Sohn dann irgendwann die Rennen gewinnt. Könnten wir aber vorstellen, wenn der Papa von so viel Leiden erzählt, ist das dann auch wieder so eine Frage. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Gestern war ein ganz spannendes Rennen hier in Deutschland, Hamburg. Die Cyclassics. Und es hat mal wieder Viviani gewonnen. Zumindest steht der als erster auf der Siegerliste. Meiner Meinung nach darf eigentlich nicht er als Sieger gekürt werden, sondern Mirkov.
Ja, es war wie bei der Tour. Er gewinnt eine Etappe, aber hauptsächlich deshalb, weil Mirkov ihn so gut in den Sprint reinfährt. Er musste einfach vorbeifahren und dann war es schon gelaufen. Also er hat es schon gut gemacht, muss man auch sagen. Mirkov fährt ihn super rein und dann lässt er das kleine, bekannte Sprinterloch, beschleunigt dann nochmal, fährt dann Mirkov vorbei. Der fährt noch, ja, nimmt dann natürlich voll raus, macht es Nizzolo zum Beispiel sehr schwer, noch vorbeizukommen. Der muss eine richtige Welle fahren und dann ist er vorne, keiner kann an ihm vorbeifahren und gewinnt ganz, ganz souverän. Aber wie du gesagt hast, Michael Mirkov macht dann ein super Ding vorne weg und dann bringt er es nach Hause. Da ist er dann stark genug.
Aber was ist denn mit Decoining schon wieder los? Es kann doch nicht sein, dass man den ganzen Frühjahr gewinnt, dann mit Alaphilippe, dann ist Alaphilippe noch bei der Tour mega und jetzt seitdem gewinnt Viviani alles. Das gibt's nicht.
Sie haben halt für jedes Rennen einen, der gewinnen kann und meistens gewinnt er auch. Das ist ein bisschen ein Problem. Also sie haben halt für alles Fahrer, also gerade alles, was nur einen Tag geht, da haben sie immer einen, der mindestens unter den Top 3 ist. Und meistens haben sie die beste Taktik auch noch bei so Klassikern. Auch noch ein super Team, wie jetzt mit Mirkov, denen das Rennen einfach auch vollenden können. Das ist einfach schwer für alle anderen Teams, weil die so gute Fahrer haben.
Jetzt mal These. Viviani fährt stark, ist in einer guten Form, aber ich sag, nächstes Jahr bei Cofidis holt er nichts, wenn er nicht mehr diese Anfahrer hat. Er nimmt zwar Fabio Sabatini mit, aber Mirkov wird er zum Beispiel nicht mehr haben.
Ja, weiß ich nicht. Er scheint sich mehr auf so Klassiker-Etappen zu spezialisiert zu haben. Und ist nicht mehr nur der reine Sprinter. Bei der Tour sehr stark am Berg gewesen. Jetzt Hamburg ist auch ein sehr schweres Rennen. Kommen nicht alle mit über die Berge oder kommen mit, aber haben dann schwere Beine. Nils Polle zum Beispiel ist zurückgefallen bei der Etappe, hat sich wieder rangekämpft.
Ackermann
kommt auch nicht mit. Das heißt, er entwickelt sich mehr in so eine Klassiker-Richtung und ich glaube, da hat er dann eine größere Chance, auch bei Cofidis in noch schwereren Etappen quasi oder Einzelrennen vorne mitzufahren. Man hat es bei der Europameisterschaft gesehen, wie stark er dann sein kann.
Er fährt bei der Weltmeisterschaft nicht mit. Die Absage hat er, ich glaube, gestern nach dem Sieg. Dann erteilt, also die Weltmeisterschaft in Yorkshire wird ohne ihn stattfinden. Trentin soll der Teamleader sein von Italien dann.
Auch ganz schlecht.
Ja, das ist sicherlich ganz nett. Bei den Ladies war noch großes Rennen. Tour of Norway und natürlich vier Etappen, viermal Holland da vorne, dreimal Marianne Voss mit ihrem dritten Gesamtsieg bei der Tour of Norway. Es macht wenig Überraschung. Ich will jetzt nicht sagen wenig Freude, weil das ist extrem gut. Ich habe, ich glaube, bei der dritten Etappe war das, wo sie am Schlussberg wirklich brutal weggezogen ist, Marianne Voss. Aber es ist halt einfach so eintönig, wenn nur Holländerinnen gewinnen.
Ja, man kann halt auch einfach nicht viel dazu sagen, finde ich. Also sie gewinnen halt alles und sind halt einfach deutlich stärker als alle anderen. Also super starke Leistung, aber es ist eine Rennanalyse.
Ich würde halt, was ich spannend fände, ist, wie haben sie es geschafft, irgendwann vor 20 Jahren irgendwie die Förderung so aufzustellen, dass sie einfach die besten Rennradfahrerinnen haben. Also die anderen Länder können da einfach nicht mitziehen.
Das wäre doch mal ein Thema für Investigativjournalist Jonas Bayer.
Ja, aber da würde mich tatsächlich das Nachwuchssystem interessieren.
Ja, also die scheinen ja irgendwas müssen sie so absurd viel besser machen als alle anderen Länder. Das ist, glaube ich, die tatsächliche Frage.
Die ersten fünf in der Weltrangliste, glaube ich, sind Holländerinnen. Ja. Das ist halt mal eine Ansage.
Mit Recht dann auch da vorne.
Aber Marianne Voss, gut, die hat das natürlich nicht nur einmal gezeigt, sondern wie gesagt, seit Jahren eine der absolut besten. Dann würde ich sagen, schauen wir auf die ganz große Rundfahrt, die gerade ansteht. Und das ist die Vuelta. Und wer uns bei der Tour de France so ein bisschen zugehört hat, der kennt, wie wir das da schon gemacht haben. Wir haben uns dafür auch diesmal wieder ein paar Kategorien zurechtgelegt und fangen an mit einem Blick auf die Kultur. Und zwar auf den Startpunkt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber dieses Bild zum Start war schon beeindruckend. An diesem riesigen Salzberg ist das Teamzeitfahren dieses Jahr gestartet. Der Kollege Jonas Bayer hat sich schon als Umweltschützer aufregen wollen, aber dieser Salzberg ist von Natur aus da. Das wird dann nicht nur gelagert.
Okay.
Das fand ich lustig, als Jonas vorhin dachte, das wäre ein Salzlager.
Also ich wusste nicht so ganz, was das sollte. Ich habe mich wirklich gefragt, was soll das? Warum ist da ein Haufen Salz, der da rumliegt? War mir nicht klar, aber dank euch ist mir alles klar.
Und dieser Salzberg liegt eben an einem ganz besonderen See.
Der Blick übers Lenkerband.
Der pinke See in Las Salinas in Torrevieja verfügt über therapeutische Eigenschaften. Es wird erzählt, dass die örtliche Nähe zum See schon positive Auswirkungen für das Wohlbefinden und Gesundheit hat. Die pinke Kaugummifarbe des Wassers im Salzsee wird einer seltenen Mikroalgenart zugeschrieben, Dunaliella salina. Sie soll unter anderem gegen Krebs, Rheuma und Herzprobleme helfen. Las Salinas de Torrevieja in der Region Valencia beherbergt während der Zeit der Vogelwanderungen mehr als 2000 Flamingos und die Gemeinde Torrevieja kümmert sich darum, dass der Lebensraum in den kritischen Zeiten geschützt wird. So wird sichergestellt, dass die stolzen Bartvögel ihren Zug in die Sonne in absoluter Ruhe und Sicherheit vollziehen können.
Halt, stopp, ich bin mir bei deiner Aussprache nicht ganz sicher.
Ja, meinst du die spanische?
Die Wartvögel. Du hast gerade Wartvögel gesagt, die heißen, aber mit ganz großer Sicherheit heißen die doch Wartvögel, oder?
Ich weiß nicht, wie viel Power die in den Sonnenuntergang ziehen, aber wahrscheinlich hast du
schon
recht.
Geil.
Die Wattvögel.
Sehr herrlich. Aber mir fällt gerade auf, wir haben natürlich unsere Hintergrundmusik oder Musikbett im Fachjargon. Ist natürlich immer noch die von der Tour de France, ne? Wir müssen jetzt eigentlich noch so einen hippen,
ach so,
spanischen.
Wir bräuchten so einen spanischen Dance. Vielleicht
für nächste Woche müssen wir da.
Olé.
Ja, Alvaro Soler, was weiß ich was.
Du wolltest einen hippen Spanischen und nicht den absoluten Mainstream-Pop nehmen.
Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Wie Reggaeton, irgendwie sowas doch. Irgendwie sowas.
Ist das dein Geheimnis auf dem Rad? Ach. Hörst du immer einfach nur so leer?
Dass ich schlechte Musik höre, das weißt du aus dem letzten Radurlaub. die spanische Aussprache, die war natürlich hervorragend, aber an den Wattvögeln, da kannst du noch dran arbeiten, glaube ich.
Ja, die spanische Aussprache war auch katastrophal. Ich muss mich auch tatsächlich aufregen. Es gibt den Giro d'Italia. Es gibt die Tour de France und es gibt die Vuelta und ich kann einfach keine dieser drei Sprachen. Wie soll ich dann einen anständigen Radsport-Podcast machen?
Dann sag den Namen wenigstens komplett, dann wird es schon ein bisschen spanischer. Wenn du nicht nur, sonst, du sagst auch nicht nur die Tour, sondern Tour de France, sondern es ist auch die Vuelta a España.
Aha.
Okay. So, und sofort. Das nächste Mal übernimmt das Thomas, merke ich schon.
Klar. Ja, du, ich, Spanisch Leistungskurs.
Das ist eine Ansage.
Das war ein Spaß. Dann bist du. Natürlich erstunken und erlogen.
Dann bist du unser Mann. Drei Etappen sind rum bei der Vuelta, um aufs Sportliche mal zu sprechen zu kommen. Das war durchaus schon sehr interessant. Teamzeitfahren mit einigen Aufregern. Am Ende ist Astana vorne und holt sich als erstes das rote Trikot. Haben auch richtig starke Leute dabei.
Ja, super Team am Start. Trotzdem ein bisschen überraschend, dass sie ganz vorne landen konnten. Aber bringen natürlich oder haben Miguel Ángel López in eine super Position gebracht, der für auf die Tour fahren soll. Uns macht es natürlich generell jetzt schon ein bisschen leichter. Drei Etappen sind schon rum. Wir können schon ein bisschen, diesmal können wir ein bisschen präziser sagen, ja, wer zumindest ansatzweise in Form ist. Wird natürlich am Ende nicht ganz zu treffen, aber macht es uns natürlich leichter. Haben uns einen kleinen
Bonus
geholt.
Was ich nicht verstanden habe, also was, verstehen tue ich schon, aber es ist einfach so merkwürdig. Teamzeitfahren, Zeitfahren bei einer Grand Tour. Und ich suche und ich suche und ich suche und ich muss bis auf Platz 11 suchen, bis ich Ineos sehe.
Ja, die
wann,
haben
wann war das letzte Mal Ineos bei einem Zeitfahren nicht in den Top 10 vertreten?
Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß es tatsächlich auch nicht.
Noch nie.
Aber
seit sie Ineos heißen,
ja, auf jeden Fall. Ja, genau, stark.
Sie haben, sag ich mal, von den ganz großen Tour de France-Namen eigentlich nur Wout Poels dabei. Ja. Ansonsten ist es halt einfach die zweite Garde. Da ist schon die Frage, ist Ineos einfach alles andere außer die Tour de France scheißegal?
Ja, und man hat schon gesehen, Wout Poels ist nicht in Form, hat in der zweiten Etappe direkt über 8 Minuten oder sowas kassiert. Also der wird keine Chance haben, da aufs Gesamtklassement zu fahren. Wird mal ein bisschen schauen, was denen ihre Rolle sein wird. Ausreisergruppe. Hat man noch nicht gesehen.
Ja, du hast vorhin wieder angesprochen, Lukas De Koenig, dass überall stark ist. Auch die war beim Teamzeitfahren nur 2 Sekunden hinter Astana.
Das ist auf jeden Fall richtig.
Danke.
Ich wusste gerade nur, weil der Chef mir gewunken hat, war ich kurz abgelenkt. Aber ja, die waren knapp dahinter, haben sich noch aufgeregt. Da gab es noch einen Aufreger, dazu kommen wir gleich, warum sie nur Zweiter geworden sind. Einen ja bitteren Schlag hat Jumbo erwischt. Die sind nämlich gestürzt an einer Wasserpfütze, die von einem Pool. Es war nicht Wout Poels, sondern...
Du machst ihn wirklich.
Ich habe ihn heute von den Eurosport-Leuten abgeguckt, muss ich dazu sagen.
Aber ich hatte gehofft, du verkneifst ihn dir,
ja,
in der Aufnahme.
Ja, das kann ich nicht. Ich bin einfach Fan von schlechten Wortwitzen. Ja. Aber ein Pool soll ausgelaufen sein. Was ist, das merkt man auch wieder, sobald es eben von der Tour de France weggeht, wird's kurios.
Ja, sehr, sehr bitter. Auch Team Emirates ist da gestürzt. Ja, das war ein bisschen abseits der Kameras, man hat es gar nicht so gesehen. Aber es ist natürlich beschissen. Das darf natürlich eigentlich nicht sein, dass sich die Strecke... Ich glaube nicht mal, dass das Problem die Nässe ist, sondern dass sich die Strecke, also es dann nass geworden ist, nach der Besichtigung und zwischen den Teams. Ich glaube, das ist das größte Problem. Hätten die das bei der Besichtigung gesehen, dass es dann nass ist, dann hätten sie es gewusst, hätten langsam in die Kurve reinfahren können, aber so war es ihnen nicht klar. Die fahren da rein und dann Teamzeit fahren, alle fahren so knapp hintereinander weg, jeder verlässt sich auf seinen Vordermann, einer stürzt und dann war es das quasi schon für die ganze Mannschaft.
Aber... Das war es für die ganze Mannschaft, die sind aber nicht letzter geworden.
Nein.
Ja, das finde ich bei so einem kurzen Zeitfahrkurs auch erstaunlich.
Die sind genauso schnell gefahren wie Age d'Isère La Mondiale, obwohl sie gestürzt sind. Das kann nicht wahr sein. Was ist los mit Age d'Isère La Mondiale? Da muss ich wirklich mal ein bisschen ausrasten, weil du kannst nicht auf einem 11,3 Kilometer langen Zeitfahren oder 13,1, ich weiß nicht mehr, wie die Zahlen angeordnet waren. Auf jeden Fall in einem extrem kurzen Zeitfahren.
1 und 3 waren dabei.
Aber Age d'Isère kann doch nicht auf so einer kurzen Strecke genauso viel verlieren wie jemand, der stürzt.
Ja, die Zeitfahren wird nicht mehr ihre Disziplin, glaube ich. Darauf kann man. Das ist inzwischen, glaube ich, klar. Ja.
Die zweite Etappe war umso interessanter. Also die erste war auch schon eben dadurch interessant, aber die zweite ist noch mehr abgegangen, denn es gab gleich ein richtiges Battle ums Gesamtklassement. Nairo Quintana scheint...
Besser in Form als bei der Tour.
Das gibt's nicht. Und sie haben auch auf einmal eine Taktik entwickelt. Was ist los mit Movistar?
Die wollen sich wohl zum Ende der Zeit von Quintana nochmal zusammenreißen und haben sich gedacht, okay, komm, dann gewinnen wir es halt kurz.
Aber er ist da stark weggefahren.
Ja,
das muss man sagen. Also
ja, das war eben, die sind, glaube ich, zu sechst oder zu siebt, waren ziemlich viele vom Gesamtklassement zusammen. über den Berg, über den letzten, und dann ist er im Flachen tatsächlich weggefahren. Und das ist schon stark. Und auch im Teamzeitfahren waren sie nicht so schlecht. Also scheinen besser aufgestellt zu sein.
Sind gut vorbereitet. Für die ist die Huelta natürlich als spanisches Team auch extrem wichtig. Das wollen die schon immer gewinnen, wollen weit vorne sein. Und wie du es gerade schon gesagt hast, Quintana ist offensichtlich in Form, wurde viel angegriffen, er konnte immer mitgehen. Und dann, das, was man ihm sonst immer oft vorwirft, dass er nur hinten dran sitzt und nichts riskiert, hat er da gemacht. Er hat nochmal attackiert. Hinten haben sich alle ein bisschen angeschaut. Niemand wollte alleine ihm hinterherfahren. Alle haben ein bisschen auf Roglic geschaut. Und dann auf einmal war er vorne. Und hat Konzern auch durchziehen. Man traut ihm immer gar nicht zu, weil er so klein und zierlich aussieht, aber der hat schon auch ordentlich Power. Und bei der Tour sieht man es auch immer wieder, bei solchen Etappen ist er immer vorne. Er hat nie wirklich Probleme bei so klassischen Etappen, auch als vergangenes Jahr die Roubaix-Etappe war, hat er gar keine Probleme gehabt. Also bei so, man lacht darüber, aber er schafft es irgendwie bei so Klassiker-Style-Etappen irgendwie immer vorne zu sein. Da ist er, glaube ich, aggressiv genug, um auch seinen Körper ein bisschen einsetzen zu können, nie in schlechte Position kommt.
Und deswegen ist er jetzt auch im Gesamtklassement nur 2 Sekunden hinter dem aktuell Führende. Und das ist tatsächlich Roach von Sunweb. Durchaus überraschend, dass der da so mitgehen kann. Wir wissen, dass er ein guter an den Hügeln ist. Das hat er eben gestern gezeigt. Aber auf lange Sicht muss man sagen, wenn es in die hohen Berge gibt, würde er keine Chance gegen Lopez, Quintana, Roglic haben, oder?
Nee, er ist ein anständiger Bergfahrer, aber da wird er, so wie die auch wieder in Form sind, zeigen sich wieder stark, wird er da, glaube ich, keine Chance haben, mitgehen zu können. Da werden die zu gut sein. Aber für Sunweb ist es, glaube ich, ein großer Erfolg. Das Jahr ist ein bisschen gebraucht gewesen. Klar, ihr großer Star Tom Dumoulin kann jetzt am Ende des Tages gar keine Grand Tour durchfahren. Da haben sie einfach ein Problem und jetzt haben sie mal das rote Trikot für sich. Nicht schlecht.
Wer sind sonst so die Favoriten für euch? Neve hat einen sehr starken Eindruck bisher gemacht von Mitchelton Scott.
Eigentlich Helfer, muss man dazu sagen, von den Yates-Brüdern. Scheint aber gut drauf zu sein. Uran war gut drauf. Ist auch Dritter jetzt im Gesamtklassement. Du hast schon gesagt, andere Südamerikaner, Miguel Angel Lopez, wird sicher auch ein Wörtchen mitreden wollen. Er ist halt eben mit Roglic einer, der nicht bei der Tour war. Das ist sicher auch nicht schlecht. Man kann einen richtigen Formaufbau machen nach dem Giro. Kommt den beiden sicher zugute.
Also vielleicht Duell zwischen diesen beiden. Fabio Aru hat mal irgendwann gesagt, vielleicht will er angreifen, der auch schon bei der Tour dabei war, sah jetzt aber bisher auch noch nicht so stark auf. Und auch Pierre-Roger Latour, der ja bei der Tour noch verletzt gefehlt hat, scheint auch nicht so in der Form zu sein. Vor allem hat er einfach mit Aje Dessert einfach auch ein schlechtes Team gezogen.
Ja, das ist richtig.
Wo wir gerade schon bei Tour oder bei Giro oder wer wo gefahren und wo gefehlt hat, ist, dann dürfen wir natürlich Thomas de Gent nicht vergessen. Der macht einfach alles dieses Jahr.
Das ist unfassbar.
Er war wieder vorne heute. Dritte Etappe. Und auf
was
einmal
ist los
wieder
mit dem?
Alleine vor dem Feld und ich dachte schon, okay, jetzt ist es gelaufen. Er fährt einfach weg. Heute hat er es nicht geschafft, weil Jumbo-Visma, war ein sehr lustiges Bild. Er ist vorne alleine gefahren und du hast hinten gesehen, Jumbo-Visma war vorne im Feld und die schauen sich alle so an. Ich glaube, da ging es ein bisschen darum, wer hat wirklich Bock, dem Mann jetzt hinterher zu fahren. Ich glaube, da wurde kurz abgeklärt oder geschnickt vielleicht. Wer muss von uns?
Aber ist es tatsächlich, es ist immer Toni Martin. Ist Toni Martin einfach nur schlecht im Schnick-Schnack-Schnuck? Vielleicht ist das das Rätsel, warum er
diesmal immer so Scherde, diesmal gewinnt Scherde. Nein, der Stein gewinnt immer.
alle sprechen sich vorher ab, genau was sie nehmen und Toni Martin ist immer
der
Einzige.
Der Toni hat schon wieder Scherde genommen.
Nee, okay, fand ich einfach nur ein sehr lustiges Bild, wie die sich da hinten gegenseitig angeschaut haben. Und ich glaube wirklich, dass man, wenn man den vorne draufsfahren sieht, hat man nicht wirklich Bock.
Aber Thomas de Gent, macht er das freiwillig? Hat er Bock drauf? Macht er das fürs Team? Oder?
Ja, er wurde gefragt. Hat er selber gesagt. Er wurde gefragt von seinem Sportdirektor. Wie sieht's aus? Alle 3 Grand Tours?
Und er, okay. Also, dann mach ich das. Genau so stelle ich mir das nämlich vor. Kommt daher so, du, Thomas, hast du Bock? So. Machst noch eine dritte Tour so, machen wir die 9 Wochen voll.
Ich weiß gar nicht, ist Tim Wellens dabei?
Nein.
Damit könntest du ihn, glaube ich, auch immer locken, wenn Tim Wellens dabei ist als sein Kumpel. Das heißt aber, er fährt diesmal normal von der Vuelta nach Hause. Fährt nicht noch selber mit dem Rad vielleicht bis Belgien.
Das war nicht bei der Vuelta.
Ich weiß schon, ja.
Aber da wird er wahrscheinlich auch noch auftreten. Bei der Lombardei-Rundfahrt und dann kann er wieder nach Hause.
Ich bin dann gespannt, wie der in der dritten Woche fährt. Ja. So Etappe 19.
Der wird nicht müde, der fährt einfach konstant seine Watt durch von Anfang. Der steigt im Januar aufs Rad und steigt erst Dezember wieder ab.
Vielleicht schmecken dem auch einfach die Gels oder so gut, dass er einfach Bock hat, geil, ich will das einfach so
Urlaub,
oft wie möglich, so
dieses sein Urlaub für
diese Rennernährung haben. Finde ich geil.
Naja, auf jeden Fall geiler Mann, Thomas de Gent. auf den freuen wir uns auch auf in den nächsten 3 Wochen. Sprinttechnisch war dann heute die erste richtige Sprintankunft und
Sprintankunft in Anführungszeichen, muss man dazu sagen.
Es waren trotzdem viele Höhenmeter.
Ein bisschen schwer.
Auf jeden Fall gewonnen hat sie Sam Bennett, der absolute Topform hat im Moment. Hat bei Big Bang Tour auf jeden Fall auch extrem viele Etappen gewonnen.
Ja, drei, glaube ich,
waren es hintereinander, wenn mich nicht alles täuscht. Und heute hatten die Gegner auch wieder sehr, sehr wenig Chancen.
Er hat es gab einen Hügel, schon nicht so direkt vor dem Ziel, aber auch nicht zu weit weg. Und da hat es drüber geschafft, Fernando Gaviria zum Beispiel nicht. Ich glaube, das kam ihm entgegen und der Sprint sah so souverän aus, da konnte wirklich gar keiner mitgehen. Also er hatte den viel zu großen Punch dann im Schlussspurt. War super in Form und wird sicher
ein
gefährlicher Mann werden.
Es gibt sehr wenige flache Etappen. Es sind 4 oder 5, also extrem schwer für Sprinter wirklich da lange was zu zeigen. Aber wenn Sam Bennett die ganze Vuelta durchfährt, dann gewinnt er mindestens 4 Etappen, sage ich.
Ja, bin ich mir nicht ganz sicher. Gaviria schätze ich sehr stark ein eigentlich als Fahrer. Die ist ja noch nicht so viel gezeigt.
Aber es gibt diese kompletten Flachetappen, gibt es nur 2.
Ja.
Da kann Gaviria dann vielleicht was machen, aber ansonsten ist...
Hast du auf jeden Fall einen Punkt.
Fährt Bora ihn wahrscheinlich einfach immer raus, wenn sie es jetzt schon gesehen haben, dass er in Schwierigkeiten ist und wird Sam Bennett dann...
Haben sie heute auch gemacht. Sie haben auch wieder das Tempo gemacht, ist ja klar. Sie sehen, also Gaviria wird wahrscheinlich der stärkste Sprinter sein, wenn es eine wirkliche Flachankunft gibt. Und dann wollen sie natürlich rausfahren und da haben sie auch die Leute zu, ihn da zu distanzieren. Und dann kann es natürlich sein, dass er da abräumt. Der nächste Bora-Sprinter, der wieder abräumt bei einer Grand Tour.
Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, die... Highlights der ersten 3 Tage.
Ausreißer und Ausrutscher.
Als Ausreißer, muss ich ganz klar sagen, ist tatsächlich diese Überraschungseffekte, die so eine Vuelta immer wieder bietet. Es ist eben schön, dass nicht alles ganz so organisiert ist wie bei einer Tour de France. Es können auch am zweiten Tag schon Leute um das Gesamtklassement fahren.
Ja, es ist immer schön, denen zuzuschauen, die machen auch immer ein bisschen mehr, müssen sie mehr Spektakel bieten, weil sie eben nicht so bekannt sind wie die Tour oder auch der Giro ist auch nochmal bekannter als die Vuelta und deshalb bieten sie immer nochmal ein bisschen mehr Spektakel, nochmal eine steilere Rampe mehr, nochmal eine Bergankunft mehr. Das heißt, es ergibt sich immer ein Rennen, wo einiges los ist und wie du gesagt hast, Tag 2, auf einmal sehen wir die ganzen Gesamtklassementfahrer vorne da geht es schon um echt viel Zeit und es macht spektakulär zum Anschauen.
Vielleicht ein bisschen mit daran, dass Ineos nicht dabei ist und nicht alles kontrolliert so. So, es ist einfach viel mehr möglich. Es ist so, dieses chaotisch klingt so negativ, es ist einfach viel, viel offener, viel mehr drin für alle, spektakulärer. Gefühlt sind auch so ein bisschen, sind die Fahrer auch ein bisschen unterschiedlicherer Form als bei der Tour. Bei der Tour habe ich gefühlt, kommen alle ungefähr in ihrer Topform an. Bei der Vuelta habe ich schon das Gefühl, dass es da leichte Formunterschiede noch gibt, einfach weil es spät im Jahr ist. Das sind, glaube ich, nicht alle auf ihrem absoluten Jahrespeak.
Ja, manche kommen sich ja einfach hin und denken, ja komm, da versuche ich es nochmal, wie Kreuzweig jetzt vielleicht, der nochmal gesagt hat, okay, eventuell helfe ich Primoz Roglic oder mal sehen, wie meine eigene Form ist, wie ich es da, sagen wir mal, erreichen kann, auch eine bessere Platzierung zu erfahren. Also wie du sagst, da ist natürlich mehr möglich, wenn die Leute nicht so ganz über ihre Form Bescheid wissen oder wenn die am Ende nochmal runtergeht oder am Ende hochkommt, das macht spektakulär.
Aber das ist einfach diese schöne große Wundertüte, weil auch dann die gegnerischen Teams nicht wissen, wenn jetzt einer rausfährt, ist der so stark, dass er ums Gesamtklassement fahren kann? Müssen wir dem hinterherfahren? Es ist nicht alles so kontrolliert, vorhersehbar und das, finde ich, macht diese Vuelta bisher, und da bin ich mir auch sicher, wird es diese 3 Wochen so bleiben, sehr, sehr spannend. Als Ausrutscher muss man ganz klar bisher die Teamfahrzeuge nennen, aus 2 Gründen. Der eine ist sehr offensichtlich, und zwar hat Jumbo sein Teamfahrzeug so blöd positioniert, dass De Koenig,
nach dem Sturz, muss man sagen.
Nach dem Sturz, dass De Koenig da außen rumfahren musste beim Teamzeitfahren. Und ich finde, zu Recht hat De Koenig danach sich sehr beschwert, dass man da schon 2 Sekunden verloren hat.
Ja, da geht's auch
um den Sieg, um den Etappensieg.
Erstmal ist es wahnsinnig gefährlich. Also es war direkt nach einer Kurve, haben sie ihr Auto geparkt. Das ist zum einen erstmal unglaublich gefährlich, weil die fahren so schnell, die haben den Parcours vorher gesehen, die wissen genau, wie sie die Kurve anfahren müssen und fahren da so durch, dass es gerade noch so geht. Und wenn dann da ein Auto steht, ist es ein Riesenproblem. Und dann müssen sie ausweichen, kommen komplett aus dem Tritt. ihr kennt es besser als ich, wenn man Vollgas fährt und aus dem Tritt kommt einmal, das kostet einen Zeit.
Absolut, und ich finde, man hat das auch in den Fernsehbildern gesehen. Also das sieht man denen wirklich an von der Kamera, die da von hinten kommt, dass sie wirklich so nicht fast schon erschrecken, sondern da steht auf einmal dieses Auto, kommt komplett aus dem Tritt, aus dem Konzept, überraschend, das ist super gefährlich, wenn er,
wie du es vorhin gesagt hast,
wenn der Erste einen Unfall baut, bauen alle einen Unfall, wenn der Erste da ins Auto reinfährt, dann sausen die anderen da auch noch hinten drauf. Und letztlich dann aus der ganzen Gesundheits- und sonstigen Thematik sportlich, wenn du mit 2 Sekunden Rückstand Zweiter bist, also wenn das Auto da nicht steht, gewinnen die das Ding.
Die einzigen, die noch schlechtere Autofahrer dabei haben, ist scheinbar Oskari Murias, dieses Team.
Aus Rutsche, das passt sehr gut.
Ein Teamfahrzeug. Die sind voll stock einfach in die Mauer reingerast.
Aber man hört noch dieses Reifenquietschen, aber die bremsen nicht. Was haben die da gemacht?
Das ist ein Teamfahrzeug. Also es ist, gibt ein Video, das könnt ihr euch auch angucken bei uns auf der Twitter-Seite, WhatsApp-Podcast. Da ist die Kamera erstmal auf das Team gerichtet.
Sausen
vorbei. Dann kommt das Teamfahrzeug vorbeigefahren. Nichts passiert. Auf einmal hört man nur ein lautes Krachen. Die Kamera dreht um und das Auto steckt in der Mauer drin.
Das ist eine Linkskurve und die sind einfach geradeaus durch die Absperrung in ein Haus reingefahren. Also das ist wirklich unglaublich.
Ich weiß, vor allem einer steigt dann, glaube ich, vom Rücksitz hin, aber auch so und geht so.
Der wollte sich vielleicht
distanzieren. Ist der unter Schock oder irgendwas? Oder geht der einfach? Weil das ist wirklich, ich muss mir das Video gerade nochmal anschauen. Da stehen sie dann, das sieht ja wirklich dramatisch aus, da das Auto vorne auch Motorhaube gedellt und die ganzen Zuschauer schauen, oh Gott, was ist passiert? Und der eine kommt von da hinten und steigt aus und geht. So, oh ja.
So wahrscheinlich der Mechaniker, der hinsaß. Der wollte sich von der ganzen Nummer hier distanzieren, die da ablief. Mit Recht auch.
Das war krass.
Man muss sich überlegen, die Leute, die da drin sitzen, sind dafür verantwortlich, den Fahrern den Kurs nochmal vorher zu... Also, die sagen
den
Kurs
das an.
Ja, aber weil die Fahrer, offensichtlich haben die Kurve ganz gut
erwischt. Wir kommen dann die Meldung. Achtung, Achtung, hier ist eine Kurve, die ist steiler, als wir dachten.
Rechts? Oh, nee, ich habe rechts-links-Schwäche. Bam! Und dann ist er schnell so, ups.
Üble Sache.
Ich bin eh gefeuert, ich gehe einfach nach Hause.
Aber ja, gut. Also,
sehr lustig. Wir lachen jetzt ein bisschen zu viel über den Autounfall irgendwie, aber es ist ja nichts passiert, nichts Schlimmes.
Es sah nicht schlimm aus, es sah übel aus, aber jetzt nicht irgendwie, dass da jemand erwischt hat. Neues Auto bekommen die auch irgendwo.
Ja, das hoffen wir doch.
Dann schauen wir voraus auf die nächsten 3 Wochen. Fangen wir an mit der Streckenführung. Ist sehr bunt gemischt. Wie gesagt, Sprintetappen gibt es wenige. Bergankünfte, so richtig krasse, gibt es 6, habe ich jetzt mal gezählt. Es gibt noch so ein paar kleinere Hügel zum Schluss, ja,
immer so
die dann
Rampen,
eher so,
die
da ja, das haben. Sind dann so Rampen, die kann man jetzt noch nicht als Bergankunft eben sehen. Aber also sind dann total trotzdem Bergwertungen der 3. oder 4. Kategorie. Aber sagen wir mal, richtig große 1. Kategorie Bergankünfte gibt es eben 6 Stück. Und im Endeffekt ist alles nach der 18. Etappe vorbei. Das fand ich ein bisschen seltsam.
Ja, man kennt es von der Tour de France gar nicht. Die versuchen immer entweder 20. Tag nochmal eine Zeit fahren oder wie jetzt nochmal eine spektakuläre Etappe zum Schluss. Bei anderen Etappen ist es nicht immer üblich, bei anderen Rundfahrten. Gibt es nochmal am Ende die Chance für Sprinter oder für Ausreißer.
Es gibt am vorletzten Tag, bevor es dann nach Madrid geht, schon nochmal eine Bergetappe, aber da sind, glaube ich, die letzten 40 Kilometer dann flach, sodass man da, selbst wenn man am Berg ein bisschen was rausholt, dann Zeitfahren gegen die anderen großen Teams irgendwie gewinnen muss und das ist absurd. Deswegen glaube ich, dass sich die Vuelta auf Etappe 15, 16 und 18 entscheiden wird. Da gibt es nämlich 2 so richtige Königsetappen. Da hat man 4 Bergwertungen der 1. Kategorien auf denen. Und Etappe 16, das ist ähnlich wie das, was wir dieses Jahr bei der Tour gesehen haben. Ein 34 Kilometer langer Berg mit 1300 Höhenmetern. Also das könnte auch richtiges Spektakel werden, das glaube ich so Etappe 16 und eben die anderen beiden Etappe 15, 18, da wird sich's entscheiden.
Gleich ein Veranstalter, die ASO hat es auch veranstaltet, ja inzwischen auch die Huelta. Wahrscheinlich haben sie gedacht, komm, das machen, bauen wir da auch noch rein.
Ja, aber man merkt schon, dass einige Konzepte, die bei der Tour funktionieren, auch bei der Huelta angewandt werden. Es gibt eben nicht mehr diese vielen Sprintankünfte, sehr viel Klassikerprofile, um das Ganze eben spannend zu machen und es funktioniert, wie man bisher gesehen hat.
Ja.
Die Favoriten?
Ja, die meisten sind wir schon durchgegangen, die wir da aufgezählt hatten. Also ganz klar, Roglic, Lopez, glaube ich, ganz vorne zu nennen, einfach weil sie nicht die Tour gefahren sind. Uran, Quintana scheinen in super Form zu sein. Und die anderen muss man mal abwarten, wie sich das dann wirklich in den Bergen entwickelt, glaube ich.
Ich hau jetzt einfach mal eine These raus. Wir hatten beim Giro Auf Platz 1 einen Ecuadorianer mit Carapaz. Auf Platz 3 damals Roglic. Wir hatten bei der Tour auf Platz 1 einen Kolumbianer mit Egan Bernal. Auf Platz 3 Jumbo mit Kreuzweg. Also was erleben wir? Welcher Kolumbianer gewinnt? Und ist Roglic wieder Dritter am Ende?
Ja, ich glaube, das wäre kein so Riesenerfolg für ihn. Wir hatten es vorher schon bei Dumoulin. Ich glaube, Roglic muss jetzt ein bisschen zeigen, dass er auch so ein Ding mal gewinnen kann. Einfach, dass er nächstes Jahr auch seinen Kapitänstatus hat. Deshalb, ich bin schon ziemlich gespannt auf Roglic. Aber Südamerikaner und im Speziellen hier die Kolumbianer, die sind sicher die Favoriten.
Nairo. Nein, damit
zum Abschluss.
Damit lag ich bei der Tour schon so falsch. Ich will nicht.
Aber jetzt glaube ich,
er scheint besser in Form.
Ja. Beim spanischen Team, wo älter der Kolumbianer, der gewinnen muss nach deiner Reihenfolge, Lukas, ja. Dann
vielleicht Quintana. Oder dann doch Angel Lopez.
Oder auch Oran.
Oder Oran, auch das möglich. Also es gibt genug Kolumbianer, die diese Serie fortführen können und dann quasi die Südamerikaner zum Supersieger dieser Saison machen, was die Grand Tours angeht.
Wir reden schon so viel über die Vuelta und über Etappen und Forscher und sonst. Ich habe das Gefühl, wir vergessen das Wichtigste.
Das da wäre? Die nächste Kategorie?
Ja, also so langsam.
So langsam?
Oder?
Ich weiß nicht.
Ich habe nur Angst, dass wir das vergessen.
Wir schon nicht.
Okay, gut. Dann redet weiter. Ich hatte nur Angst, dass
ich will noch vorher kurz nämlich auf die Sprintwertung eingehen. Wer kann sie dieses Jahr gewinnen? Ich hätte eigentlich geglaubt, Degenkolb, der das Ding schon mal gewonnen hat, das grüne Trikot bei der Vuelta, sehr viele Etappen schon gewonnen hat. Jetzt ist er heute im Sprint aber für seinen Teamkameraden gefahren, für Toins, der dann Zweiter auch geworden ist. Das war ein super Sprint, aber ich musste mich trotzdem ein bisschen aufregen. Wie kannst du denn John Degenkolb, der auf diesem Profil, das die Vuelta in diesem Jahr hat, eine so gute Chance hat, dieses grüne Trikot zu gewinnen, bei diesen vielen Schlussrampen, die es da gibt, wo eben John Degenkolb mitsprinten kann und besser ist als Gaviria, besser ist als Bennett, wie kannst du den dann verheizen und nicht mitsprinten lassen um Punkte?
Für mich jetzt eine ganz einfache Erklärung, er darf nicht.
Ja, das regt mich ja so auf.
Er verlässt das Team und ich glaube, er darf einfach nicht. Er muss in den Sprintern fahren und wenn er darf dann sicher auch mal es auf eigene Faust versuchen, aber er ist nicht mehr in der Form, in der er schon mal war, als er das grüne Trikot eben dort gewonnen hat und er verlässt das Team. Deshalb glaube ich, hat man einfach im Team pragmatisch, so bitter das für uns klingen mag, aber hat man einfach pragmatisch entschieden, du machst mal hier ein bisschen Anfahrer. Bitter, ihn als Anfahrer zu sehen.
Aber deswegen auch für mich hier das grüne Trikot ganz weit offen.
Ja.
Sam Bennett ist natürlich ein Kandidat, aber der hat jetzt trotz seines Sieges heute genauso viele Punkte wie Quintana, der gestern gewonnen hat.
Ja.
Das ist eben genau das Problem. Der Vuelta, dass du, wenn du so wenige Sprintankünfte hast, dann wird es extrem schwer für die
normalen Sprinter. Durchaus möglich, dass ein Bergfahrer gewinnt. Einfach weil die auch viele Etappen einfach vorne beenden werden. Je nachdem, wie viel Ausreißer auch ankommen, wird man abwarten.
Also das grüne Trikot auch ein bisschen überraschend sicherlich am Ende. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Jetzt, Thomas.
Ich seh deine Oberschenkel zucken schon.
Er ist schon ganz wütend.
Die
nächste Kategorie steht an.
Strapazen.
Dann leg los, komm Thomas, jetzt musst du mir auch was liefern.
Ja, der Wattvogel Nummer 1 ist heute ein Deutscher. Jonas Koch hat sich einen Komm geholt. Ich habe mir das Segment rausgesucht, das heute das war kurz vor Zielankunft oder wird wahrscheinlich sogar ziemlich genau die Zielankunft sein, in Alicante, heute bei der dritten Etappe. Und das ist vor allem, die Werte leider fahren bei den Topfahrern ist mal wieder so ein bisschen die Strava-Krankheit, dass da wenige hochladen, habe ich ja bei der Tour schon bemängelt. Das muss bis nächstes Jahr bitte besser werden.
Die Strava-Krankheit, gibt es dagegen keine Impfung?
Das müssten wir machen. Wir kommen ja gleich noch dazu, wo wir in ein paar Tagen sind, da können wir vielleicht mit ein paar Fahrern sprechen. Da müssen wir die ein bisschen impfen. Da muss mehr passieren, mehr Public passieren vor allem. Aber zum King of the Mountain, das ging tendenziell sogar ein bisschen bergab, also Mountain vielleicht falsch, aber die Ankunft, 1,29 Kilometer lang, den Segmentennamen, darauf verzichte ich, weil mein Spanisch doch zu Avenue de Denia.
Du hast Spanisch-Leistungskurs.
Es ist ganz viel Spanisch und auf jeden Fall Jonas Koch, 1,29 Kilometer lang, Steigung -2%, also es geht minimal bergab, aber 1:05 ist die Siegeszeit auf dem Segment und vor allem die Geschwindigkeit ist halt unfassbar geil mit 71,7 km/h. Das wird Da ist der Schlusssprint, also das wirkliche Finish, glaube ich, noch nicht ganz mit dabei. Und wenn, dann auch nur am Ende. Also ein Schnitt von 71,7 ist stark über eine Minute hinweg. Und schauen wir mal auf Platz 2, Dorian Godon. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Der Mann ist Franzose. Der hat mit Watt Leistung dabei. Und ich dachte vorhin, als ich geschaut habe, weil dessen Wattzahl so deutlich höher ist als alle anderen, vielleicht ist dessen Powermeter kaputt, habe ich auf dessen Gewicht geschaut. Und mit 77 Kilogramm ist er doch eher einer der schwereren Jungs da. Dann kommt diese Zahl von 463 Watt schon gar nicht mehr so utopisch vor. Über eine Minute ist stark, weil Watt pro Kilogramm sind das gerade so über 6 Watt pro Kilogramm. Und das sind diese Zahlen, die ja eigentlich zu krass sind, oder die aber über eine Minute 5. Geil. Also das ist
Jonas stark mit den Schultern.
Da verstehe. Endlich kann ich mal was zu Radsport sagen, wo du nicht mehr mitkommst. Ja, das sind auf jeden Fall geile Zahlen. Bei 1:05 hinten raus nochmal schön. Ich glaube, das macht Spaß zu fahren. Es geht minimal bergab. Nicht, dass es eine wirkliche Abfahrt ist. Du musst schon noch schön reintreten, was ja diese 6 Watt pro Kilogramm bei Dorian Godon zeigen. Aber da schön die Minute lang mit 77 km/h. Jonas, stell dir ein Cabrio vor und du fährst 71 km/h. Das ist schon flott. Und dann das auf dem Rad nach 200 Kilometern, nach 5 Stunden Radfahren. Das ist geil, oder? Das muss Spaß machen.
Ich stelle mich nach 5 Stunden Radsport vor. Keine Pointe.
Ich finde das schon ganz lustig.
Ja. War schon ein Gag.
Die Vorstellung ist lustig. Auf jeden Fall das zu den Wattwerten von heute. Ich hoffe mal im Laufe der nächsten Woche bis zu unserer nächsten Stravazen-Ausgabe der Vuelta de España kommen da noch ein paar Werte dazu und vielleicht auch ein paar von den Top-Leuten, die da mal was hochladen. Das wäre schön.
Jonas Koch, Team CCC. Da sind wir eigentlich bei den Deutschen angelangt, die bei dieser Vuelta mitfahren. 6 Stück sind es an der Zahl. Was erwartest du von ihnen heute stark? Phil Bauhaus, der Fünfter wurde, also ein sehr guter Sprinter, der da wieder nachkommt. Ansonsten Toni Martin haben wir schon angesprochen, Degenkolb, Nikias Arndt, Jonas Koch eben und Max Walscheid, der bei Sunweb zusammen mit Nikias Arndt fährt.
Ja, ist jetzt sagen wir mal, die deutschen Sprinter sind da hauptsächlich dabei. Einige so Arbeiter wie Nikias Arndt, Toni Martin wird viel arbeiten müssen von vorne, hat sicher wenig Freiheiten da. Aber sicher was möglich, gerade Phil Bauhaus erwarte ich im Sprint, dass er auch mal eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob er gewinnen kann, aber sicher Top 3 kann er da sicher nochmal machen.
Wenn's er kam heute ein bisschen von hinten, Bahrain hat nicht so einen richtigen Zug aufbauen können für ihn und trotzdem noch Fünfter geworden. Das zeigt zumindest, dass er gut in Form ist.
Ganz ordentlich, ja.
Ich glaube, der wird eingesetzt, wenn es gut werden muss. Versteht ihr?
Ja.
Ich habe mir 2 Minuten lang überlegt, ob ich ihn machen soll. Ich muss ihn stellen. Entschuldigung dafür.
Ich hatte ihn mir vorher auch schon überlegt und aus meinem Skript gestrichen. Du hast ihn mir gestrichen. Oh Gott. Ich habe ihn aus meinem Skript gestrichen.
Jokes, die Lukas Bergmann streicht, sollte man nicht verwenden.
Ich habe dann gedacht, ist das Schleichwerbung?
Das habe ich mir auch gerade überlegt, aber wir haben nicht direkt den Namen davor gesagt.
Ja, genau.
Das ist jetzt richtig. Transferleistung bei den Hörern notwendig.
Gut, dass ihr es nochmal aufbaut, dass jeder es auch verstanden hat, dass es Werbung ist.
Schnell weiter, schnell weiter. Die deutschen Fahrer, also bei der Vuelta, kommen wir zu den Fahrern, die in Deutschland fahren, und zwar kommende Woche. Es ist ein großes Radrennen abseits von dieser Vuelta, das mit noch mehr Stars gespickt ist.
Und kommen wir zu den Leuten, die da fahren oder Leuten, die da hinfahren. Kennt ihr das? Jonas, kennst du, wen der da hinfährt?
Ich weiß schon mal, wer nicht hinfährt und das bin leider ich. Es ist sehr, sehr ärgerlich.
Aber Arbeit, oder? Was ist das, deine Ausrede?
Es ist Arbeit, aber man muss sich jetzt hier die Situation...
Lukas und ich haben uns freigenommen.
Ich will es kurz mal bildlich beschreiben, wie ich hier sitze. Ich sitze hier, habe ein kleines Dröppelgesicht aufgelegt und schaue in 2 Gesichter, die aber so freundlich hier und selbstgefällig auch, möchte ich dazu sagen, mich angrinsen.
Ich habe richtig Bock.
Weil die zwei, die fahren nämlich zur Deutschlandtour.
Vorhin kam die Bestätigung, Lukas, oder? Wir sind akkreditiert.
Wir sind akkreditiert.
Halber Stadt, wir fahren nach Ostdeutschland.
Ja, es wird, ich wünsche euch sehr viel Spaß. Ich glaube, es wird super cool.
Vor allem, was für Fahrer da dabei sind. Thomas, zähl mal kurz ein bisschen was von der Startliste auf.
Was sind da so gute Leute dabei? Ich habe was gelesen von diesem, also ich glaube, Emanuel Buchmann irgendwie so, Garant oder wie spielt man aus, Thomas irgendwie, dieser Alaphilippe, der soll wohl auch ganz gut sein. Ach, die fahren da alle mit.
Remco Evenepoel, Pascal Ackermann.
Also es sind schon ein paar ganz gute Hobbyfahrer. Es ist ein unfassbares Feld. Also von den Namen, also
Halbprofis, sag ich mal. Wenn du könntest auch mitfahren hinten im Feld, Thomas.
Also wenn man die Namen anschaut so, du hast ja, glaube ich, den Gag auf Twitter gemacht, so, hey, Vuelta, was ist das? Wir kennen die Deutschlandtour. Ja, von den Namen her ist das unfassbar gut besetzt. Ich glaube, was sind es? 3 der Top 6 Fahrer der Tour?
Ja, super, super Feld dabei. Ich freue mich schon auf eure Interviews, die ihr hoffentlich führen könnt mit den Leuten.
Ich hoffe, da kommen die großen Insta-Stories raus, hoffentlich. Hoffentlich kommen wir ran. Ich bin mal gespannt, wie das abläuft. unser.
Ich hab,
wie, das, wird also nicht nur, das wird also nicht nur für euch zwei einen Mehrwert, sondern für mich auch im Endeffekt und für alle Leute, die uns zuhören, glaube ich.
Ja, natürlich. Wir machen das,
das
ja
wird das,
nur für den Podcast, glaube ich.
Also es wird viel auf Twitter kommen, es wird viel auf Instagram kommen. Und wir berichten natürlich nächste Woche dann im Podcast davon, wenn wir auch wieder über die Vuelta sprechen. Das, glaube ich, kann man an der Stelle mal sagen. Wir werden also an jedem Ruhetag der Vuelta einen Podcast rausbringen. Nicht zweiwöchentlich wie sonst, sondern diesmal ausnahmsweise jede Woche. Und dann können wir auch über die Deutschlandtour nächste Woche sprechen.
Apropos Deutschlandtour, Lukas, da gibt es ein Jedermannrennen. Da schließt heute die Anmeldung. Na, packen wir die Räder noch mit ins Auto und fahren da mit.
Muss ich arbeiten, was?
Ah, reden wir gleich beim Bier noch drüber.
Können wir gleich noch drüber reden. Definitiv. Das wird auf jeden Fall ein absolutes Highlight, die Deutschlandtour. In diesem Jahr wundert mich ein bisschen, dass so viele Topfahrer dabei sind. Scheint, als würde der deutsche Markt wirklich nach Buchmann und Co. komplett explodieren. Die ARD überträgt auch live die Etappenfinishes mit jeweils 1,5 Stunden, glaube ich, habe ich gesehen. Also das wird eine riesen Aufmerksamkeit in diesem Jahr haben.
Super.
Deswegen ist das Feld wahrscheinlich so groß.
Endlich wieder eine Rundfahrt in Deutschland. Das ist wirklich großartig.
Da ist natürlich schön, kann man hautnah dabei sein. Freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Dann ab Donnerstag geht die ganze Geschichte los. Ansonsten verfolgen wir natürlich fleißig die Vuelta. Wie gesagt, nächste Woche dann die nächste Folge. Nächsten Montag nehmen wir auf und am Dienstag kommt das Ganze immer raus.
So.
Viel mehr gibt's nicht zu sagen. Geh mal ein Trinken.
Essen, ich hab Hunger.
Dann macht's gut.
Macht's gut.
Ciao.
What's up? Der Radsport-Podcast.